Heiland reißt die Himmel auf. Dieses Lied möchte ich mit uns heute in unserer kleinen Predigtserie betrachten. Es ist schon 403 Jahre alt in diesem Jahr und es wird seit 400 Jahren in Kirchen und Gemeinden gesungen. O Heiland, reiß die Himmel auf. Dieses Lied wurde geschrieben in der Barockzeit 1622 von Friedrich von Spee von Langenfeld. Er wurde 1591 in Kaiserswerth bei Düsseldorf geboren und er war deutscher Jesuit, Theologe und auch Liederdichter und wir werden ihn im Laufe dieser Predigt noch kennenlernen. Und während das große Zeit das Lied nur im katholischen Bereich gesungen wurde, wird es seit den 60er Jahren auch im evangelischen Gesangbuch und auch in allen freikirchlichen Liederbüchern, sofern es noch welche gibt, aufgelistet. Ein paar ganz musikalische Sachen zu Anfang. Das Lied hat ursprünglich 6 Strophen, es wurde später noch eine 7. hinzugedichtet. Und das Coole ist, man braucht nur 8 Töne, um das Lied zu spielen. Also mit 8 Tönen hat man alles drin. Es ist sehr einfach und ich verspreche euch, bitte keine Mails hinterher, ihr werdet einen Ohrwurm mit nach Hause nehmen. Und so soll es auch sein, denn es ist gemacht, dass wir das Lied mit in unser Herz tragen. Das Lied hat auch eine ganz spezielle Kirchenmusikart, die heißt dorisch, muss man nicht verstehen. Wir haben oft Toner, die sind in Moll oder in Dur. Und die dorische Kirchenmusikart heißt, die ist schon durchaus mollig, nachdenklich, aber sie hat einen Ton in der Mitte, der etwas zum Hell bringt, zum Aufleuchten. Und so ist das Lied selber von einer tiefen Spannung durchzogen. Das Spannende ist bei diesem Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf, das ist kein Hit, der auf unseren Weihnachtsmärkten gespielt wird. Den kann man nicht so gut trällern wie Last Christmas oder wenn ihr bald nach Hause fahrt, Driving Home for Christmas von Chris Rea im Auto. Auch nicht so leicht wie Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, denn das liegt an seinem Inhalt. Heribert Prantl, Redakteur oder von der Süddeutschen Zeitung, hat vor ein paar Jahren mal in einer Rezension zu Weihnachten über dieses Lied geschrieben. Dieses Lied ist kein Klingeling, denn es ist die große, laut ausgesprochene Klage, in der sich die Enttäuschung da breit macht, dass Weihnachten nicht eintritt in unserem Leben, obwohl es ständig im Kalender steht. Es ist die Enttäuschung, dass obwohl Jesus gekommen ist und auch versprochen hat, noch kommen wird, dass es in unserer Welt so viel Dunkelheit gibt, dass wir Gottes Kraft so wenig sehen. Und so hat Friedrich Spee das Lied geschrieben, werden wir gleich noch sehen, in einer Zeit, um die Sehnsucht nach dem Erlöser, dass Christus am Ende aller Tage wiederkommt und alles gut machen wird, dass das Gehör findet. Und damit Menschen zu allen Zeiten sich mit ihren verhangenen Wolken, die sie erleben, hineinflüchten können in dieses Lied. Es ist also ein Lied, ein spannungsgeladenes Lied, was die Spannung zwischen den 2 Adventen, dem ersten Advent, der Ankunft Jesu von Nazareth und der letzten Ankunft Jesu Christi, um die Welt zu erlösen, wie wir in dieser Zwischenzeit miteinander leben und wie dass Gott alles gut machen wird. Friedrich Spee von Langenfeld kommt aus einer total wohlhabenden Familie. Er ist Adliger und die Eltern hatten andere Pläne für ihn, aber Friedrich wurde schon von Leuten in seiner Kirchengemeinde total gut geprägt. Und er wird beschrieben als ein Mensch, der eine glühende Liebe zu Jesus hat. Und nicht nur für Jesus, sondern er hat als Kind schon einen Riesenwunsch, nämlich dass er nach Indien geht. Er hat immer schon das gehabt, er möchte, damals gab es die ersten Missionsbewegungen und er möchte gerne Jesus Christus auch in den entlegensten Ecken der Erde dienen. Und in seinen Tagebüchern schreibt er später, es war mein Kindergebet, dass ich dem Gekreuzigten, dass ich für ihn keine noch so erniedrigende Arbeit scheue, noch kein nichts Ekelerregendes weglaufe und dass ich keine Schmerzen im Leben scheue für diesen Jesus. Dem möchte ich dienen. Und die Lebensgeschichte von Friedrich Spee, er tritt dann mit 19 Jahren gegen seinen Willen seiner Eltern in den Jesuitenorden ein. Er entscheidet sich für freiwillige Armut, Ehelosigkeit, um auch Christus darin zu folgen und den Menschen zu dienen. Und der Anfang seiner Lebensgeschichte ist aber ein großer, zerplatzter Traum. Er wollte immer nach Indien. Das war sein großes Herzensanliegen. Aber sein Ordensbruder, der ihm vorgesetzt war, hat ihm mit 26 Jahren diesen großen Lebenstraum verwehrt. Er ist nie nach Indien gekommen. Was Friedrich noch nicht weiß, aber das werden wir im Laufe des Liedes sehen, ich werde euch ihn vorstellen im Laufe der Strophen. Jesus wird ihn brauchen, nämlich in einer dunkelsten Zeit hier in Deutschland und auch in seiner Kirche. Wir singen gemeinsam die erste Strophe, O Heiland, reiß die Himmel auf.
O Heiland, reiß die Himmel auf. Schloss und Riegel
für. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ein unheimlich starkes Lied. Ihr werdet es gleich noch merken, auch in den ersten drei Strophen. Starke Verben. Reißen, aufbrechen, ausschlagen. Ganz starke Worte, etwas Kraftvolles. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ein ganz eindringliches Gebet an Jesus, den Heiland, der gekommen ist, um alles heil zu machen. In unserem Leben, aber auch in dieser Schöpfung. Und Friedrich von Spee, ein tiefer Bibelkenner, nimmt Worte auf, die schon 2000 Jahre alt ist, seitdem er lebt, aus dem Propheten Jesaja. Schon das Volk Israel, wie wir es auch gerade schon in der Schriftlesung gehört haben, es ruft zu Gott, es schreit sich ihm entgegen in dunkelster Stunde, Herr, reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Denn Herr, unser Leben, unsere Taten, wir sind einfach zu schwach, als dass wir das Gute und Schöne in dieser Welt am Ende vollbringen können. Und die Geschichte des Volkes Israels, die Geschichte der Gemeinde Jesu und auch unser eigenes Leben zeigt immer wieder, dass wir in Zeiten leben, wo die Wolkendecke verhangen ist, wo kein Licht in unserem Leben ist, wo wir uns wünschen, dass mehr von Gottes Kraft, von seiner Freude, von seiner Einheit in unserem Leben und auch in unseren Gemeinden zu spüren ist. Spee schreibt das Lied 1622. Zu diesem Zeitpunkt wütet 4 Jahre schon der Krieg, der später als der 30-jährige Krieg in die deutsche Geschichte eingehen wird und erst 1648 mit dem Westfälischen Frieden beendet werden wird, übrigens eine der größten Friedensleistungen der Menschheit. Und dazwischen gab es zig Friedensverhandlungen, die gescheitert sind. Nach heutigen Maßstäben übrigens, wenn man das umrechnet auf die Verhältnisse von den Menschen, die umgekommen sind, war der 30-jährige Krieg der schlimmste Krieg, Territorialkrieg, den Europa je erlebt hat. Spee leidet wie ein Hund auch an seiner eigenen Kirche. Es ist die Zeit, nachdem die Reformation kam, dann kam die Gegenreformation der Katholiken. Und jetzt, woran Spee vor allem leidet, die Kirche, die Jesus als den Friedenskönig verkündet, als den, der die Menschen mit Unterschiedlichkeiten zusammenruft, die den Shalom Gottes in die Welt bringen soll, gerade die Kirchen selber, evangelische und katholische, haben diesen Krieg, der zum größten Krieg in Europa wurde und sich wie ein Flächenbrand ausbreitete. Diese Kirche hat den Krieg in die Welt gebracht und sie hat damit ihren Herrn Jesus Christus wieder einmal verraten. Du kannst aber auch fragen, wo ist dein Himmel? Wir können auch genau, deswegen ist das Lied genauso aktuell wie heute. Wo ist der Himmel dunkel geworden, auch jetzt über unserer Welt, über uns, über Europa, in der Ukraine, im Nahen Osten? In wie vielen Ländern regnet es nicht mehr und sie beten, dass endlich vielleicht mal Regen kommt, weil es nicht mehr regnet? Wo erbeten wir, Herr, reiß den Himmel über unseren Kirchen und Gemeinden auf, die so schwach geworden sind im Gebeten, wo sich keiner mehr Jesus entgegensehnt, wo wir keine Strahlkraft mehr in unserer Gesellschaft haben? Und du darfst es auch für dich persönlich nehmen, wo siehst du keinen klaren Himmel mehr? Wo ersticken dich Sorgen und Nöte und Ängste? Spee erinnert uns daran, Christus allein hat die Macht, Herzen zu öffnen, Ketten zu zerreißen, Tore zu öffnen, wo wir keine Möglichkeiten mehr haben. Und wenn wir bald Heiligabend feiern, dann feiern wir genau das, dass Gott den Himmel geöffnet hat in unserer Zeit und dass der Gottes Himmel auf die Erde kommt. Wir brauchen diese Momente wie bei der Taufe von Jesus, dass sich der Himmel öffnet und Gott selber sagt, du bist mein geliebter Sohn. Wir brauchen immer wieder neu dieses Pfingstfest, wo Gott den Himmel aufreißt und uns seinen Geist sendet. Und darum bitten wir in diesem Lied. Wir singen gemeinsam die 2. Strophe.
O Gott, ein Tau vom Himmel gießt in Tor herab, o Heiland fließt. Ihr Wolken brecht und wirket aus den König über Jakob.
wieder singt und betet Schwee mit den Worten aus dem Propheten Jesaja. Öffne dich Himmel, wird, schreit das Volk Israel dort. Sende Rettung auf die Erde herab wie Regen. Die Erde lasse Heil und Frieden aufsprießen. Und dann verspricht Gott, dies bewirke ich, der Herr, der Schöpfer. Herr, lass es regnen. Übrigens ein Frühlingslied. Spee hat es gar nicht für die Adventszeit ursprünglich gedichtet. Man kann es genauso gut zu Ostern singen. Und Spee möchte mit seinem Lied erinnern an die vielen messianischen Verheißungen, die Gott seinem Volk Israel und auch der ganzen Schöpfung schon durch die alttestamentlichen Propheten gegeben hat und dass sie Wirklichkeit werden. Und daran erinnern, dass Gott sein Volk und auch seine Gemeinde und die Schöpfung nicht alleine gelassen hat, sondern er selber sich in seinem Messias, in seinem Gesalbten, selber der Welt als König darbietet und sich für sie hingibt. Hier wird gebetet, Herr, wir brauchen diesen guten König über Jakobs Haus. Und sowohl zur Zeit von Israel, als auch zur Zeit von Jesus, als auch zur Zeit von Spee 1622, als auch heute, ist das ja eine hochaktuelle Frage. Wo sind die Menschen, die Könige und Machthaberinnen und Machthaber, die nicht ihre Macht missbrauchen, die wirklich fürsorglich mit ihren Menschen, mit Völkern umgehen, die nicht laut auftreten, ihr Ego in den Mittelpunkt stellen und eine verbrannte Erde hinterlassen? Und da brauchen wir gar nicht weit gucken und auch nicht mit Zeigefingern auf anderen zeigen. Das tun wir ja gerne, aber denk dran, wenn du mit dem Zeigefinger auf andere zeigst, zeigen drei auf dich zurück. Ich kann auch fragen, wie gehe ich als Vater, als Mama mit der mir anvertrauten Macht über meine Kinder um? Mit meiner Verantwortung über meinen Ehepartner? Mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen? Mit meinen Mitstudenten, die Gott mir in den Weg gestellt hat? Wie gehe ich da mit meinen Worten, mit meinen Taten um? Wie gehen wir in der Gemeinde Jesu miteinander um? Auch Spee leidet daran, dass er immer auch Teil eines Systems wird und er wird auch hineingezogen in ungute Machtkämpfe. Einmal in seinem Leben wird er 1628 von seinem Vorgesetzten, er musste als Jesuit, die müssen immer alle gehorchen, da konnte er sich nicht wehren, wurde er versetzt nach Peine in kleine Region von Hannover, um die Gegenrekatholisierung durchzuführen. Dort hatten Evangelische sich ein ehemaliges katholisches Gebiet geschnappt und er hatte dann die Aufgabe, die ihm völlig gegen den Strich ging, als Moralprofessor, der er in Paderborn zu der Zeit war. Er musste drei evangelische Familien von ihrem Großbesitz wieder losreißen und es wieder in die Hände der katholischen Kirche tun. Normalerweise tat man das mit Waffengewalt, er hat sich strikt dagegen gewendet und hat auf Überzeugungskunst gesetzt. Es ging ihm gegen den Strich, aber er war Kind seiner Zeit, hat das geschafft, aber die Folge war auch ein Mordanschlag auf ihn, als er zu einem Gottesdienst ging, als kleiner Racheakt, den hat er überlebt. Aber so war das in dieser Zeit. Die Sehnsucht nach einem guten, fürsorglichen König, nach einem guten, gerechten Herrscher, die bleibt bis in alle Zeiten bestehen. Und jeden Tag, wenn du Tagesschau schaust oder was auch immer, spürst du diese Sehnsucht nach dem König. Und Spee verweist uns auf Christus, Jesus, den Messias. Von ihm heißt es, er wird Israel und alle Menschen von Unterdrückung befreien. Er wird herrschen in Weisheit und Gerechtigkeit. Dieser Jesus wird Kriege beenden. Dieser Jesus wird umfassenden Frieden herstellen. Er allein wird Menschen vereinen. Er wird das zerrissene Volk Israel heilen. Dieser Jesus ist das Licht für alle Völker. Und mit diesem Lied erbeten wir genau das, was wir nachher auch beten, wenn wir das Vaterunser beten, Herr, dein Reich komme, zeig du dich als König. Wir singen die dritte Strophe.
O Herr, schlag aus, o Herr, dass Berg und Tal grün alles wird. O Herr, erfüll dies Blühen.
Spees Lebensstationen führten ihn unter anderem nach Trier, nach Fulda, nach Speyer, nach Worms, nach Paderborn, später auch nach Köln. Und wo immer er unterwegs war, diente er den Menschen nicht nur als Lehrer in seiner Tätigkeit an der Universität oder an Schulen, sondern er war immer auch Volksseelsorger. Und das, was ihm am meisten Sorgen machte, beschreibt er in seinen Tagebüchern, ist, dass die Herzen des Volkes in seiner Zeit, wo er lebt, total verroht sind und verwildert sind. Denn durch den 30-jährigen Krieg gibt es nicht nur verbrannte Dörfer, sondern auch verbrannte Seelen, viele verwaiste Kinder, sie haben keine Hoffnung mehr, die Sprache verroht, die Gedanken verrohen, die ganze Hoffnung zieht ab aus dem Land. Deswegen brauchen die Krisengebiete dieser Erde wie die Ukraine und so, die brauchen dringend unser Gebet, weil sie nicht nur körperliche Schäden hinterlassen oder in den Städten, sondern in den Seelen von Menschen. Kriegsforscher sagen, dass der 30-jährige Krieg etwa mindestens 100 Jahre dauerte, bis die Spätfolgen davon in unserem Land oder im Heiligen Römischen Reich damals einigermaßen geheilt waren. Die Seele von vielen Menschen, vom Volk, ist wie eine trockene Wüste. Da ist nichts mehr, was wächst. Wie ging Späh als Christ damit um? Zum einen erlebte er selber, und das kann man ja nicht machen, das ist ein Geschenk, dass Menschen, die mit Jesus verbunden sind. Und weil dieser Jesus nicht nur gelebt hat vor 2000 Jahren, sondern weil der auferweckt ist und erhöht und weil der lebendig ist, hat Späh in seinen vielen Nächten, komme ich gleich noch drauf, die er geheult hat und durchwacht hat, immer wieder diesen Jesus als tiefen Trost in seinem Herzen erlebt. Wo es Dürre ist in meiner Seele, wo es tiefe Wüste ist, da lässt Jesus selber seinen Geist immer wieder ausgießen und er wächst als Heiland immer wieder neu in meinem Leben. So viele Menschen erleben das bis heute. Nicht, weil wir so viel vertrauen, sondern weil Jesus so toll ist, weil er lebendig ist, weil er wirklich der Heiland ist, der Heilmacher. Dieses Bild übrigens vom Blümlein kennt ihr auch aus einem anderen Lied. Das geht auch aus dem Propheten Jesaja zurück auf das Bild. Es ist ein Ros entsprungen. Eine neue Wurzel wird ausschlagen aus dem verwüsteten, abgeschlagenen Stamm Israels. Das Königtum, das versagte, dort hat Gott Jesus selber als Heiland heraufsprießen lassen. Was also tun? Ich weiß ja nicht, in welcher Situation du gerade bist, wenn dein Herz wie eine Wüste ist. Wenn gerade deine Ehe wie ein Trümmerhaufen ist. Wenn du in tiefen Schwierigkeiten mit deinen Kindern, mit deinen Eltern steckst. Wohin mit der Sehnsucht nach Erneuerung in unseren Kirchen? Wo es trocken geworden ist, wo kein Leben mehr ist. Späh lädt uns ein, zu Christus zu kommen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wo brauchst du ganz persönlich Hoffnung, dass in deinem Alltag wieder etwas Neues aufblüht? Bitte Jesus darum. Wir dürfen es mit diesem Lied tun. Wir singen die vierte Strophe.
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Darauf sie wohl ihr Hoffnung stellt. O komm, ach komm, vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal.
Die ersten drei Strophen waren von starken Worten, starken Verben durchzogen. In den nächsten drei, achtet mal drauf, geht es um viele Gegensätze. Der höchste Saal und das Jammertal. Gleich kommt das Licht, die Sonne und die Sterne und unsere Finsternis. Und dann auch der ewige Tod und Gottes starke Hand, die uns ins Vaterland führt. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Auch die vierte Strophe ist herausgenommen aus dem Bittgebet Israels in Psalm 80. Dort betet Israel, du Hirte Israels, höre uns doch. Du, der du thronst über den Cherubimen, über den Engeln, erscheine in deinem herrlichen Glanz. Lass vor unseren Augen deine Kraft bitte wirksam werden und komm uns zur Hilfe. Das ganze Lied zieht die biblische Klage nach, dass es noch nicht komplett Weihnachten ist, dass Gott seine Königsherrschaft noch nicht in letzter Tiefe durchgesetzt hat. Und wir als Menschen, wir können und sollen und dürfen genauso uns Gott entgegenbeten. Das einklagen, weil Gott es versprochen hat. Da kommt noch was. Herr, wir brauchen dich. Und zwar nicht irgendwann, wir brauchen dich ja auch jetzt und hier. Wenn unsere Wolken dunkel sind, dann bitte Jesus darum. Späh klagt sich Jesus entgegen. Jesus, ich brauche dich. Wir als Gemeinde brauchen dich immer wieder. Unser Land braucht dich. Späh bittet spannenderweise um Trost und nicht um Vertröstung. Es gibt so viele Vertröstungen. Trost heißt vom Wortlaut her, da steht jemand und bleibt mir in meinen Tränen und in meiner Verzweiflung nahe. Und er nimmt damit das Bild auch vom Geist Gottes auf, der mit uns in unsere Einsamkeit hineingibt, und Gott selbst gibt uns Festigkeit inmitten, wo wir nicht mehr stehen können. Gott selbst tut das. Paulus hat viel davon gesprochen. Der starke Geist, der in uns schwachen Menschen lebt und uns stärkt und Festigkeit gibt. Das hatte Spee selber erlebt in vielen Nächten, und er konnte darum nun auch anderen Menschen Trost spenden. Spee ist 36 Jahre alt, als seine zweite große Lebensaufgabe von Jesus auf ihn zukommen wird, ohne dass er weiß, dass es seine Lebensaufgabe sein wird. Denn er ist damals in Köln Theologe, und er wird nun mit dem grausamen Unrecht der Hexenprozesse der damaligen Zeit konfrontiert. Man schätzt heute, dass etwa 40.000 bis 60.000 Hexen, vor allem Frauen, in Europa in dieser Zeit, im Zeitraum von etwa 200 Jahren, hingerichtet wurden, in Deutschland 25.000, völlig zu Unrecht. Spee erlebte auf dem Marktplatz in Köln, wie eine hübsche, vermögende Witwe zu Unrecht der Hexerei bezichtet wurde. Und sie verteidigte sich. Damals gab es keine Anwälte. Und je mehr die Frau sich verteidigte, sie war wirklich unschuldig, desto lauter schrien die Theologen und das Volk, das Pöbel, bezichtigten sie immer mehr. Volk und Kirche behaupteten, du hast Menschen vergiftet, du hast die Kinder durch Zauber getötet, du hast Priester mit deinen sündhaften Träumen verführt. Spee wird Seelsorger dieser Hexenprozesse, und er ist wochenlang, monatelang mit den Frauen, die misshandelt sind und zutiefst geschunden sind, in dunklen Löchern, wo man sie eingesperrt hat. Und er fasst Zutrauen zu den Frauen, die Frauen fassen Zutrauen zu ihm. Und so hört er stundenlang, wie auf einmal, was keiner wusste, nämlich dass die öffentlichen Geständnisse der Hexen, die ihnen herausgepresst wurden, dass die mit Zwang und Quälerei, weil die Daumenschrauben angedreht wurden, ihnen erzwungen waren. Spee schreibt später in seinen Tagebüchern: Gott weiß, wie oft ich mit vielen Seufzern durchwachte Nächte durchgemacht habe, geheult habe und keine Mittel gefunden habe, der Wucht der öffentlichen Meinung entgegenzustehen. Er hat wochenlang geweint nachts und Jesus gefragt, was kann ich tun, dass der Pöbel draußen, dass die öffentliche Meinung, die nicht recht hatte, dass ich dem etwas entgegensetze. Wie kann ich denn den Hexen wirklich helfen, trösten? Und Spee ist auch Jurist, und er wird damals zum ersten Whistleblower, zum Edward Snowden, denn er notiert in den dunklen Löchern und später protokollhaft alles, was erzwungen wurde an Geständnissen, und er gibt 1631 die Cautio Criminalis heraus, zu Deutsch ein Buch, die rechtlichen Bedenken gegen die Hexenprozesse. Ein Buch von 400 Seiten, eine öffentliche Abrechnung mit dem Unrecht der Kirche. Er nennt klar beim Namen, das ist eine Einrichtung vom Teufel. Er nennt es beim Namen, was dort im Namen Jesu und im Namen der Bibel geschah. Spee klagt die Boshaftigkeit der Kirche an, weil er weiß, die Wahrheit ist unser Freund, nicht unser Feind, und er deckt auch die Blindheit des Volkes auf. So geht's nicht weiter. Nachdem man ihn schnell als Verfasser enttarnt hat, wird ihm ein Lehrverbot erteilt. Aber Gott sei Dank hat er es erlebt, dass die Kirche auf ihn hörte und dass sich schnell seine Aufdeckung durchzog. Und so wurde nur 25 Jahre später, 2 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, gab es die letzten Hexenprozesse in Deutschland. Jesus hat ihn mit dazu gebraucht, dass er in einer dunkelsten Zeit auch der Kirche, einem öffentlichen Unrecht, ein Ende gesetzt wurde. Was können wir davon lernen? Ich glaube, so wie es Jesus auch tat, bis heute gibt es so vieles, was wir an anderen Menschen verurteilen, ganz schnell. Wir treffen Urteile über Menschen. Und das, was wir am Leben von Jesus sehen, der hat immer mit Menschen geredet, alleine. Und er hat sich ihre Geschichten angehört. Und bevor wir andere verurteilen im Namen einer Gemeinde oder Kirche oder auch persönlich, gilt es immer, mit den Menschen persönlich zu sprechen und sie mit den Augen Jesu zu sehen. Am Ende seines Lebens, komme ich jetzt drauf, wird er in Ehren erhoben und wird als Professor für Moraltheologie und Bibelwissenschaft nach Trier versetzt, und wir singen die nächste Strophe. Die nächsten beiden, 5 und 6.
Hier leiden wir die größte Not. Vor Augen steht der ewige Tod. Ach, komm für uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland.
1635 erreichte das Morden und Wüten des Dreißigjährigen Krieges auch die Stadt Trier, in der Speer lebt und auch lehrt. Zwischen den kaiserlichen und den französischen Truppen kam es zu heftigen Straßenkämpfen. Und dann kommt das Spannende, als Mitglied des Jesuitenordens bekommt er ziemlich schnell die Möglichkeit, ihr dürft die Stadt verlassen, könnt euch und euer Leben in Sicherheit bringen. Und so wie Spee stehen bis heute ganz viele Menschen, die in Krisensituationen stehen, die Schweres erleben, dann auf einmal auch in dieser göttlichen Frage, soll ich eigentlich gehen oder soll ich bleiben? Friedrich Spee entscheidet sich zum Bleiben. Er spürt, Jesus braucht ihn hier. Und so kümmert er sich um Schwerverletzte, um Kriegsgefangene, er sammelt Geld und er betreut Sterbende. Und jetzt kann man sehen, was echtes Christsein, auch was echte Nachfolge Jesu ausmacht. Wir bitten nicht nur um göttlichen Trost, das tun wir auch und klagen uns ihm entgegen, sondern indem wir das tun, in Verbindung mit diesem Jesus gehen, wird dieser Jesus uns gebrauchen, dass wir selber hier in Zeit und Raum wieder andere trösten und ihnen Beistand sind. Das, was oft dem Christentum vorgeworfen würde, dass es eine Vertröstung ist auf die Zukunft, das stimmt niemals, sondern wer um das kommende Land weiß, was auf uns zukommen wird, er wird Kraft haben, im Hier und Heute schon Zeichen des Reiches Gottes zu setzen. Und während Friedrich Spee hilft, bricht in Trier auch noch ein pestartiges Fieber aus und ohne Angst vor möglicher Ansteckung sorgte er dafür, dass Kriegsgefangene versorgt werden. Er pflegte Verwundete, bis er sich selber mit dem Fieber infizierte und im Alter von nur 44 Jahren starb. Und das Spannende ist nun, wir können unser Leben ja immer nur vorwärts leben, wir können es aber nur in der Rückschau deuten und geschehen. Als Kind hatte Spee Jesus gebeten, dass ihm keine Schmerzen zu groß sind, dass er in jedes Elend der Welt hineingehen wird. Und Jesus hat sein Gebet erhört. Aber nicht in Indien, sondern hier in Deutschland, in einer Zeit, die für das Volk dunkel war und in einer Zeit, die für die Kirche dunkel war, um hier mit Jesus zu leiden. Ein Denkmal, was an ihn erinnert, könnt ihr sehen, wenn ihr mal nach Kaiserwerth bei Düsseldorf fahrt. Dort gibt es dieses Bleirelief, das seit den 90er Jahren an den Sohn dieser Stadt erinnert, und sein Grab gibt es heute noch in Trier unter dem Jesuitenorden, wo die Priester der katholischen Kirche in Trier ausgebildet werden. Und über 5 Schulen in Deutschland, Gymnasien, sind auch nach ihm benannt und bleiben bis so heute, auch für junge Menschen, die dort sind, bleibt er ein prägendes Nachbild und Vorbild auch in der Nachfolge Jesu. Er hat ganz viel gelehrt, er liebte die Bibel. Und in seinen Tagebüchern, die erst 20 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht wurden, hat er die Summe seines Lebens zusammengefasst. Er hat gesagt, alles ist uns vom Wort Gottes gesagt, dass wir es tun, nicht nur, dass wir es lesen. Und damit nimmt er das auf, was Jesus auch gesagt hat, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern wir sollen Täter sein. Wir sollen, wie Paulus es sagt, die ganze Heilige Schrift ist uns gegeben zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass unsere Seele, unser Leben Christus ähnlicher wird, dass Gutes in dieser Welt geschieht. Das Spannende ist, was hat den Menschen zu allen Zeiten Kraft gegeben, in je ihrer Zeit, in der Dunkelheit, trotzdem sich in das Leid und Elend hineinzubegeben und nicht wegzulaufen. Es ist das Wissen, wie es hier besungen wird, das Vaterland, das Schönste kommt noch. Wie der Hebräerbrief es sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die ewige Stadt, die auf uns zukommen wird von Gott, auf die leben wir zu. Oder wie es heute in der Tageslosung auch heißt, wo Jesus sagt, eure Traurigkeit, die wird sich, weil ich es tue, eines Tages in Freude verwandeln. Und so gilt es in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, immer wie Jesus Christus selber, wenn wir ihm nachfolgen, uns mit in die Nöte der jeweiligen Zeit, wo wir leben, was die Menschen ausmacht, mit hineinzubegeben, bei den Leidenden zu sein. So kommt Gott, so wird es Advent immer wieder neu in unserer Zeit, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft. Und das Vaterland, was auf uns zukommt, das braucht sich keiner erarbeiten, nämlich das hat Jesus selber erworben durch sein Leiden und Sterben am Kreuz für uns. Und Gott hat schon hier in der Auferweckung seines Sohnes gezeigt, dass er den Tod besiegen wird. Und so schauen wir hoffnungsvoll auf das Ende aller Tage. Und die Frage ist, wofür wirst du eigentlich dein Leben einsetzen, dass du Unterdrückten beistehst und dass es Licht wird in dieser Welt? Wir singen die 7. Strophe.
Da wollen wir all danken dir, unser Erlöser für uns führt. Da wollen wir all loben dich, zu aller Zeit und ewiglich.
Spee selber hatte ursprünglich nur 6 Strophen gedichtet und in den katholischen Gesangbüchern im Gottesloop gibt es auch bis heute nur 6 Strophen. Aber 1631 hat auch mit Erlaubnis von Spee ein David Korner diese 7. Strophe noch mit hinzugedichtet. Manchmal ist es so, die Leute können die Spannung nicht aushalten, dass es Spannung ist. Nein, wir müssen sie auflösen, ist ja okay so. Und David Korner belässt das tiefgehende Klagelied nicht im Dunkeln, sondern er richtet unseren Blick nochmal auf den letzten Schlussakkord der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Einer Geschichte, die oft von viel Dunkelheit, von verhangenen Wolken geprägt ist, wo wir das Ziel nicht immer klar sehen und auch nicht den Weg dahin und auch nicht die Zeit spannen, wie lange das noch dauert. Aber der Blick soll ganz ans Ende gewendet werden. Ganz am Ende aller Zeiten, wenn dieser Christus wiederkommen wird, dann wird wirklich alles gut. Er kommt, wie wir das bekennen ja, im apostolischen Glaubensbekenntnis, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das Bild des Richters ist im Alten und Neuen Testament, da richtet jemand etwas wieder gerade, zurecht, was Menschen kaputt gemacht haben. Gott wird sich der Opfer erbarmen. Gott wird auch alles Unrecht, was Kirchen und Gemeinden, wir auch persönlich angerichtet haben, er wird es beim Namen nennen. Christus selber wird allem Bösen das letzte Wort sprechen und er wird auch den Tod vernichten. Und so hat Gott nicht nur das erste Wort in der Geschichte mit seiner Schöpfung, sondern er hat auch das letzte Wort in der Geschichte mit seiner Neuschöpfung. Und wir sind aufgerufen, uns diesem Christus anzuvertrauen, der den Gott uns gesandt hat, damit alles gut wird. Dieses Lied nimmt auch die Verheißung der Offenbarung auf, die, wo der Seher Johannes in einer göttlichen Schau einen Blick in die Zukunft, die himmlische Welt werfen darf, wie das mal sein wird. Dort heißt es, und ich hörte eine große Schar von Menschen, laut wie ein Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er hat das Reich eingenommen. Endlich, dann ist es da. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. O Heiland, reißt die Himmel auf, ich finde ein unheimlich starkes Lied, voller Spannung, voller Hoffnung. Und warum hat es denn 403 Jahre überlebt? Weil wir genau solche Lieder immer wieder brauchen, auch in unserer Zeit. Damit wir Worte finden für das, wo wir nicht wissen, wie es in unserer Welt, wie es in unserem Leben weitergeht. Und so möchte ich dich einladen, uns auch einladen, dass wir möchten nun dieses Lied noch einmal im Ganzen singen, alle 7 Strophen, dass du deine ganz persönliche Not, deine Fragen oder auch vielleicht für andere Menschen, die dir gerade auf dem Herzen liegen oder die Not und deine Sehnsucht für die Welt, dass du sie einhüllst in dieses Lied, was durchtränkt ist von biblischen Motiven und dass wir es in einem tiefen Gebet Jesus entgegensingen. Mir persönlich hat das Lied vor 3 Jahren in einer tiefen Lebenskrise, die auch im Advent war, ich habe es jeden Tag unter Tränen und auf Knien gehört, gibt tolle Visionen, übrigens bei Spotify oder anderen Musikanbietern, tolle, auch moderne Übertragungen. Dieses Lied hat mir Worte gegeben für das, was in meiner Seele war, die ich mir besser nicht hätte geben können. Wir singen gemeinsam alle 7 Strophen noch einmal von O Heiland, reiß den Himmel auf.
O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab, vom Himmel auf. Your love.